sich an eine so große und auch viel gelesene, diskutierte Philosophin ranzuwagen, ist meiner Meinung nach schon sehr mutig. Was war denn so deine Faszination in Bezug auf Simone, wie du sie in deinem Buch nennst, die dich dazu brachte, dich dieser Frau so intensiv in der Öffentlichkeit auch zu widmen?
Ja, ich habe sie ja damals mit fast 18 Jahren entdeckt, weil ich im Religionsunterricht ein Referat über Jean-Paul Sartre halten musste. Also tatsächlich auch wieder über den Mann auf die Frau gekommen und habe dann ihr Buch Die Mandarin von Paris gelesen, ein wundervoller Roman, und bin seitdem eigentlich, ich würde nicht sagen ihr verfallen, aber beschäftige mich doch sehr intensiv mit ihr. Und weil es ja gerade hieß, sie ist eine vielgelesene Autorin, gerade deswegen wollte ich eigentlich dieses Buch schreiben, beziehungsweise habe ich auch meinen Blog gegründet, weil ich nämlich finde, dass sie viel zu wenig gelesen wird. Und ich finde, sie ist einfach eine tolle Autorin, die man auch wiederentdecken muss. Und daher ist eigentlich auch die Motivation zu dem Blog und dann zu dem Buch entstanden, zu sagen, Simone de Beauvoir ist meiner Meinung nach eine der meistzitierten Frauen. Also jeder kennt das Zitat, man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Aber hat man tatsächlich das andere Geschlecht mal gelesen? Ich glaube, das gilt für die meisten nicht.
Genau, sagst ja gerade, dein Buch wurde auch mit dem Wunsch verknüpft, sie wiederentdecken zu wollen. Und so ist auch der Untertitel deines Buches, O Simone, warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Also implizit würde das ja heißen, du hast den Eindruck, sie wäre da eher ein Stück weit in Vergessenheit geraten oder in so einen Schatten jetzt gestellt worden. Wer sollte denn da wie Beauvoir wiederentdecken, deiner Meinung nach?
Ich würde mich natürlich freuen, wenn überhaupt erstmal jüngere Menschen sie entdecken würden, weil ich glaube, dass gerade heute Simone de Beauvoir als sehr altmodisch gilt, als sehr weit weg von vielem, und das zu Unrecht. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass jüngere Leute sie überhaupt erstmal entdecken, oder vielleicht haben sie ja sogar schon mal was von ihr gehört, eben dieses berühmte Zitat, wissen vielleicht auch, dass es das andere Geschlecht gibt, und dann quasi die Wiederentdeckung in dem Sinne, dass sie sich tatsächlich mal mit ihr beschäftigen. Ich glaube aber auch, dass das Buch auch interessant ist für Menschen, die Simone de Beauvoir schon kennen. Also ich habe auch Rückmeldungen bekommen von älteren Frauen, die durchaus damals in den 70ern sich auch schon mit ihr beschäftigt haben und die auch gesagt haben, ich habe in dem Buch noch was Neues für mich entdeckt. Also ich glaube, mir geht es einfach darum, wieder Lust darauf zu machen, Simone de Beauvoir auch tatsächlich zu lesen und sie nicht immer nur zu zitieren, sondern auch herauszufinden, dass sie tolle Romane geschrieben hat, wichtige gesellschaftliche Analysen, spannende Briefe auch wirklich, sich mit Menschen geschrieben hat. Also da gibt es so viel zu entdecken und wieder zu entdecken. Ich glaube, dass man lange beschäftigt, wenn man einmal angefangen hat.
Auf welche Art und Weise wolltest du denn deine Leserinnen davon überzeugen, sich Simone de Beauvoir wieder überhaupt zu widmen? Also welchen Ansatz hast du dabei jetzt in deinem Buch verfolgt?
Ja, ich habe den thematischen Ansatz gewählt, weil es natürlich schon Simone de Beauvoir Biografien gibt und ich jetzt auch wusste, ich will keine klassische Biografie schreiben, sondern ich bin eben thematisch rangegangen, habe gesagt, okay, es ist ganz klar, dass diese Frau ja eben eine Schriftstellerin, eine Philosophin, eine Feministin war, aber eben auch in ihrer ganzen Lebensart sehr besonders war, in ihrer Beziehung zu Jean-Paul Sartre, in der Art, wie sie gelebt hat. Das muss alles in dieses Buch, und das habe ich dann dementsprechend in einzelne Kapitel unterteilt, damit man auch wirklich eine Übersicht bekommt, also damit man auch weiß, was hat sie zum Thema Philosophie gesagt, was war da ihr Ansatz, was hat sie zum Thema Feminismus gemacht, wie hat sie sich da engagiert. Und die Idee war natürlich auch, Personen aus ihrem Umfeld vorzustellen, mit denen sie viel zu tun hatte, mit denen sie befreundet war, die zur Familie gehörten, einfach um sie auch als Person erfahrbar zu machen. Und dazu kommen dann eben kleine Formate, wie Dinge, die Simone de Beauvoir hasste, weil es mir ganz wichtig war, sie eben so ein bisschen von diesem Sockel runterzuholen und zu sagen, okay, sie drohte immer so ein bisschen und sie ist wie Simone de Beauvoir, aber sie war auch nur eine Frau, eine tolle Frau, eine inspirierende Frau. Aber man muss da nicht so ehrfürchtig rangehen. Ich glaube, das war im Prinzip auch das, was ich mit dem Buch machen wollte.
Du hast schon gerade selber angesprochen, sie gilt ja zusammen mit ihrem Lebenspartner Sartre als auch eine der großen VertreterInnen des Existenzialismus, eine philosophische Richtung, die jetzt meiner Meinung nach doch sehr schwer dann zu greifen ist, auch so in der Praxis. Wie konsequent hat denn Simone ihr eigenes Leben im existenzialistischen Sinne quasi gelebt? Also inwiefern ist sie vielleicht auch deiner Meinung nach ein Beispiel für einen existenzialistischen Lebensstil?
ich würde sagen, sie hat diese Philosophie schon auch sehr gelebt in ihrem Leben. Also du hast recht, Existenzialismus lässt sich immer schlecht in drei Sätzen erklären. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass wir nicht schon als etwas auf die Welt kommen, sondern dass wir uns erst etwas machen müssen. Und das ist Simone de Beauvoir ganz konsequent in ihrem Leben angegangen. Also sie kam ja aus der Bourgeoisie, sie kam aus einem gut bürgerlichen Haus und von all dem hat sie sich befreit, um zu der zu werden, die sie ja auch sein wollte. Also eine freie Frau, die ihr Leben nach eigenen Regeln lebt. Und was ihr ganz wichtig war, was auch im Existenzialismus entscheidend ist, ist eben diese Sache, dass man sich immer in die Zukunft transzendieren muss. Das heißt einfach, dass man immer neue Projekte entwickelt und sich damit quasi Richtung Zukunft bewegt. Und das hat Simone de Beauvoir auch sehr, sehr konsequent gemacht. Also sie hat eigentlich nie stillgestanden. Sie hat schon immer daran gedacht, wie es weitergehen kann. Und was ich auch noch spannend finde zum Thema, ich sag mal, feministischer Existenzialismus, wenn man das so sagen will. Simone de Beauvoir hatte auch sehr viel mehr als Sartre darüber nachgedacht, was quasi diese existenzialistische Ethik sein kann und was es für das Zusammenleben mit anderen Menschen bedeutet. Und da war für sie auch ganz klar, Existenzialismus bedeutet, dass man auch für andere Verantwortung übernehmen muss, dass man mit anderen zusammenarbeiten muss, um auch Ziele zu erreichen. Und das zeigt sich natürlich ganz eindeutig in ihrem feministischen Engagement. Und dann ab den 70er Jahren, wo sie eben mit anderen Frauen zusammen für die Gleichberechtigung gekämpft hat.
Genau, meiner Meinung nach war Simone eine Frau, die mit ihren Themen ihrer Zeit schon voraus war. Also sie schrieb ja über Polyamorie, über Gender-Debatten, Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft, um so einige Beispiele zu nennen. Damit könnte sie ja eigentlich auch gerade ganz wieder aktuell mitdiskutieren. Wie passte Simone deiner Meinung nach mit ihren Themen in das damalige Zeitgeschehen eigentlich?
Ja, sie war natürlich ihrer Zeit weit voraus. Also gerade als das andere Geschlecht 1949 erschienen ist, war es schon ein Riesenskandal, weil sie natürlich viele Themen, die damals total tabuisiert waren und eben nicht normal in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, also diese Themen hat sie angesprochen und thematisiert. Zum Beispiel Abtreibung, Verhütung, weibliche Sexualität. Das waren Sachen, da sprach man einfach nicht drüber. Und indem sie quasi diese Themen ja auch angesprochen hat, hat sie auch erst diskursfähig gemacht. Also dass wir heute so darüber sprechen können, wie wir es tun. Das haben wir auch Simone de Beauvoir zu verdanken. Aber damals war es eben gar nicht normal und da galt sie auch als ziemlich radikal. Und wenn man sich die damalige Situation in Frankreich anguckt, da war ja eben Verhütung kaum zugänglich, Abtreibung war verboten, es war extrem konservativ, das Familienbild war auch extrem konservativ. Ja, in so einem Umfeld mussten ihre Ideen natürlich, wie soll ich sagen, gegen den Strom sich bewegen.
In deinem Buch, da erfährt man ja auch, dass Simone 1973 in der Zeitschrift Le Temps Modern eine Rubrik mit dem Titel Le Sexisme Ordinaire ins Leben rief. Leserinnen forderte sie darin auf, ihre Erfahrungen mit alltäglichen Rassismus aufzuschreiben und ihr zuzusenden. Ist ja eigentlich an sich die gleiche Grundidee wie heute beim Hashtag MeToo, die da Beauvoir hatte, mehr als 30 Jahre bevor es sowas überhaupt wie Twitter gab. Was würde Simone de Beauvoir im 21. Jahrhundert jetzt vielleicht deiner Meinung nach zu dieser aktuellen Debatte eigentlich sagen können?
Ich glaube, sie würde eine ganze Menge dazu sagen können, weil es sie überhaupt nicht gewundert hätte. Also sie hat damals auch schon an das andere Geschlecht sehr aktuelle Analysen geliefert und hat sich zum Beispiel auch Gedanken darüber gemacht, was in Zukunft sein könnte, in einer zukünftigen Gesellschaft, in der das Geschlechterverhältnis eben nicht mehr so ist, wie es damals 1949 war. Und da sagt sie auch ganz klar, das wird so sein, dass gewisse Arten der Sexualität dann so nicht mehr gelebt werden können. Einfach, weil die Zeiten sich ändern, weil es nicht mehr angemessen ist. Und das finde ich ganz spannend, weil ich denke, das ist ja genau die Diskussion, die wir gerade haben. Es geht ja darum, tötet jetzt diese MeToo-Debatte die Sexualität? Werden Männer und Frauen nie wieder miteinander flirten können? Wird eine furchtbare, gleichgeschaltete Gesellschaft auf uns zukommen? Und da sagt Simone damals auch quasi schon ganz eindeutig, also die Sexualität wird nie sterben, einfach weil Männer und Frauen, selbst wenn sie gleichberechtigt sein sollten irgendwann, sind sie immer noch unterschiedlich und Sexualität entsteht aus diesen Unterschieden. Und deswegen glaube ich, sie hätte eine ganze Menge dazu zu sagen. Ich glaube nicht, dass sie einen Twitter-Account hätte, aber ich glaube, sie würde sich da auf jeden Fall zu Wort melden und scharfe Analysen der jetzigen Machtverhältnisse liefern.
Du hast dich jetzt schon einige Zeit sehr intensiv mit der Person Simone de Beauvoir beschäftigt, du hattest auch einen Blog, hast da aus dem Blog jetzt auch ein Buch gemacht, und wenn man so nah an der Person dran ist und vor allen Dingen sie eben nicht auf so einen Sockel stellen möchte, was du vorhin erwähnt hast, welche Sachen sind dir aufgefallen, welche Ideen oder welche Lebensaspekte von Simone de Beauvoir sind dir aufgefallen, die du im Nachhinein gar nicht so positiv bewerten würdest, um sie jetzt mal von diesem Sockel herunterzuheben?
Ja, da gibt es natürlich einiges. Also Simone de Beauvoir war eine schwierige Person oftmals. Also ich hatte mich auch in Paris mal mit einer ihrer ehemaligen Weggefährten unterhalten, die damals in den 70ern eben eine junge Frau war und Simone de Beauvoir kennenlernte, als die eben auch schon älter war. Ja, die hat mir auch gesagt, Simone de Beauvoir, wenn man nicht sofort so schnell gesprochen hat wie sie, wenn man ihre Gedanken nicht sofort so schnell begriffen hat, wie sie quasi rausgefeuert hat, da war man raus. Also dann hat sie einen nicht mehr beachtet. Und das ist natürlich schon eine sehr harte Art, auch mit Menschen umzugehen, weil nicht jeder Mensch ist vielleicht so wortgewandt wie Simone de Beauvoir. Natürlich dann auch ihre Beziehung zu Sartre, die eben auch nicht diese tolle, gleichberechtigte Beziehung war, als die es immer dargestellt wurde. Das wissen wir ja heute auch. Ich glaube, es ist mal nicht so schwarz-weiß, wie getan wird. Also es ist weder die wundervolle Beziehung, noch ist es quasi eine Beziehung, in der Simone de Beauvoir das Opfer war. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber Simone de Beauvoir und Sartre sind natürlich mit anderen Personen da auch auf nicht besonders gute Art und Weise umgegangen. Also unter dieser Beziehung haben vor allem Dritte gelitten, nämlich vor allem auch junge Frauen, die sie quasi in diese Beziehung aufgenommen haben. Das ist natürlich auch etwas, was sehr fragwürdig ist. Da muss man auch sagen, das hat Simone de Beauvoir später auch zugegeben, dass eben diese Beziehung oft auf Kosten Dritter ging. Ja, und natürlich auch bei Simone de Beauvoir kann man sich immer fragen, war sie wirklich immer authentisch? Also gerade wenn es um ihre Sexualität geht, hat sie natürlich vieles verschwiegen. Sie hat ihre lebenslange Bisexualität verschwiegen. Andererseits würde ich da wieder sagen, angesichts der Umstände, angesichts der Tatsache, dass sie eben eh immer angegriffen wurde für alles, was sie gemacht hat, weil sie eben diese Überfeministin war, die Autorin von Das andere Geschlecht, sich dann noch hinzustellen und zu sagen, ich bin übrigens bisexuell. Ich weiß nicht, da kann man keinen Menschen zu zwingen. Und in dem Fall würde ich sagen, die Unehrlichkeit war vielleicht auch einfach Selbstschutz. Und das kann ich absolut nachvollziehen.
Wenn jetzt Leute zuhören, die interessiert sind, Simone de Beauvoir neu kennenzulernen oder überhaupt kennenzulernen, was würdest du jetzt da persönlich diesen Menschen als Einstieg in das Werk oder in das Leben von Simone de Beauvoir empfehlen?
Ja, abgesehen von meinem eigenen Buch natürlich, gibt es da doch schon ein paar Bücher, mit denen ich anfangen würde. Also ich finde zum Beispiel, am Anfang eignet sich sehr gut »Sie kam und blieb«. Das ist Simone de Beauvoirs Debütroman, in dem geht es um eine Ménage à trois in Paris. Und da stecken eben auch sehr viele philosophische Ideen drin, also viele existenzialistische Ideen, die da schön dargelegt werden, ohne dass man sofort erschlagen ist von der Wucht dieser Ideen. Also das finde ich für den Einstieg ganz schön. Die Memoiren einer Tochter aus rotem Hause sind auch toll, um Simone de Beauvoir eben persönlicher kennenzulernen, also die Person hinter den Büchern, hinter der Philosophie, hinter dem Feminismus. Das liest sich wirklich toll. Man erfährt eben viel über ihre Kindheit, über ihre Herkunft, über ihre Jugend. Und was natürlich auch toll ist, ist die Mandarin von Paris. Für diesen Roman hat sie 1954 den renommierten Prix Goncourt bekommen in Frankreich. Da geht es um Intellektuelle in Paris der Nachkriegszeit. Also auch sehr lesenswert, sehr episch, tolle Dialoge, tolle Personen. Und auch da stecken wieder viele philosophische, aber eben auch politische Ideen drin. Also diese drei Bücher könnte ich guten Gewissens empfehlen.